Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. 2019 wird ein besonders stressreiches Jahr für die Wälder. Der Hitzesommer des Vorjahres mit ungewöhnlicher Trockenheit hat gute Voraussetzungen für die massenhafte Vermehrung von Borkenkäfern geschaffen. Jetzt, im beginnenden Frühjahr, finden sie reichlich Beute im Wald, mehr dazu gleich. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit Verpackungsmüll, mit giftigen Bahnschwellen im Garten und mit einer Klage von Naturschützern. Sie verklagen ausgerechnet die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart. Im Verbrauchertipp geht es zum Schluss der Sendung um die Post. Der Versand von Waren ins Ausland ist drastisch teurer geworden. In der Krise liegt manchmal auch eine Chance. Das vergangene Jahr war extrem heiß und trocken und der Borkenkäfer macht sich über die Fichten her. Vor allem an weniger geeigneten Standorten lässt sich der Käfer die Bäume richtig schmecken. Für die Waldbesitzer ist das schlimm und viele werden darüber nachdenken, beim Wiederaufforsten besonders betroffener Flächen widerstandsfähigere Sorten zu nehmen, zumal die Erderwärmung solche Sommer künftig häufiger werden lässt. Doch erst einmal müssen die besonders befallenen Orte gefunden werden, bevor sich der Käfer noch weiter ausbreitet. Doris Pundi war für uns im Wald.
Maximilian Graf von Nesselrode bleibt nicht mehr viel Zeit, um möglichst viele Fichten zu finden, in denen Borkenkäfer überwintert haben. In wenigen Wochen schwärmen die Insekten aus und befallen gesunde Bäume. Auf seinem über 3000 Hektar großen Waldgut im Bergischen Land bedeutet das Sisyphusarbeit. Nesselrode und seine Mitarbeiter müssen sich also auf Wanderschaft begeben.
Wenn Sie in den Wald reingucken, dann sehen Sie diejenigen, die schon tot sind. Das sind diese rötlich stehenden Fichten. Und Sie sehen diejenigen, die noch grün sind. Und bei den Grünen muss man eben sehr genau hingehen und drangehen und gucken, sind die schon befallen oder sind sie es noch nicht.
Findet der Waldbesitzer nicht alle befallenen Bäume, droht ihm ein ähnlicher Schaden wie im Vorjahr. Jede dritte bis vierte Fichte fiel dem Schädling zum Opfer. Die befallenen Bäume müssen gefällt und entrindet werden. Der Borkenkäfer ist Teil des heimischen Ökosystems und nur wenige Millimeter groß. Trotzdem brauchen die Insekten mitunter nur wenige Wochen, um eine jahrzehntealte Fichte zu töten. Die Tiere legen hunderte Eier unter die Baumrinde, von der sich die Larven ernähren, bis der Baum tot ist. Bis zu 4-mal pro Jahr vermehren sich Borkenkäfer. In der Masse werden die winzigen Tiere zur Gefahr. Im Vorjahr macht es das Wetter den Insekten besonders leicht, sagt Dr. Matthias Nieser von Wald und Holz, NRW.
Die Kombination aus Dürre, also wenig Niederschlag, und hohe Temperaturen ist unangefochten. Der absolute Spitzenreiter dieses Jahr 2018. Und das hat zu einer massiven Schwächung der Fichten geführt, was eben von den Borkenkäfern gnadenlos ausgenutzt wurde.
Ohne ausreichend Regen können Fichten kein Harz produzieren, das natürliche Insektizid der Bäume. Die Konsequenz? Aber Millionen Borkenkäfer in deutschen Wäldern. Und der Großteil kam gut durch den Winter. Nur etwa ein Käfer von 10 überlebte nicht, schätzt Nieser. Der Grund? Die meiste Zeit war es im Winter eher warm. Auch die Trockenheit ist weiterhin ein Problem, sagt Waldbesitzer Graf von Nesselrode.
Wir haben jetzt, nachdem es doch einigermaßen viel geregnet hat, haben wir immer noch, wenn Sie mit dem Spaten in den Boden graben, nach 30, 40, 50 Zentimetern staubtrockenen Boden. Das heißt also, wir brauchen erstmal wieder eine richtige Durchsättigung des Bodens mit Wasser. Und diese Durchsättigung des Bodens mit Wasser, die werden Sie nicht erzeugen, indem es sozusagen jetzt noch 30 mm Sturzregen gibt, sondern indem wir wirklich lange, schöne, bergische Landregen haben.
Im Vorjahr vernichtete der Borkenkäfer alleine in Nordrhein-Westfalen über 2 Millionen Fichten. Vor über 70 Jahren soll es das letzte Mal einen vergleichbaren Befall gegeben haben. Fichtenholz wird in der Bauwirtschaft geschätzt. Der Schädlingsbefall führt zu einem Überangebot. Für Waldbauern hat das wirtschaftliche Folgen.
Das ist eine Sache, die wird ganz viele Waldbesitzer in NRW immens belasten in den nächsten Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch Jahren. Weil wir nämlich die Situation haben, dass jeder Fichtenpin, den wir jetzt verkaufen, für maximal die Hälfte eher darunter liegende Preise über den Ladentisch geht. Und das sind dann schon Preise, bei denen sich fast das Aufarbeiten und das Herausrücken aus dem Wald nicht mehr lohnt.
Mit dem Fällen der Bäume ist es nicht getan. Danach muss aufgeforstet und nachgepflanzt werden. Am besten Mischwald, sagen Experten, um sicher zu sein, dass Baumarten darunter sind, die für zukünftige Klimaszenarien und Krankheiten gewappnet sind. Das kostet Geld, das Waldbauern erst in Jahrzehnten erwirtschaften können, da der Rohstoff Holz nur langsam nachwächst. Graf von Nesselrode fordert daher unbürokratische finanzielle Hilfe vor allem für kleine und mittlere Betriebe und ein Umdenken der Politik.
Die Steinkohle, wenn sie sozusagen abgestellt wird, kriegt 60 Milliarden Euro an Geldern bereitgestellt. Verschiedene Unternehmen, wenn sie kurz davor sind, pleite zu machen, kriegen jede Menge Geld bereitgestellt. Und jetzt die Forstwirtschaft, die extrem viel für die Allgemeinheit tut, und zwar für Lau, ja, wird im Prinzip im Augenblick nicht ernst genommen.
Seine Zuversicht will sich Waldbesitzer Graf von Nesselrode trotz der großen Herausforderung nicht nehmen lassen. Er hofft, dass er in seinem Wald mit guter Forstarbeit den Borkenkäferbefall eindämmen kann.
Der Borkenkäfer setzt den Wäldern in diesem Jahr besonders zu, Doris Pundi berichtete. Beim korrekten Wegwerfen von Müll sehen sich die Deutschen gern als Weltmeister, doch wenn man berücksichtigt, was hinterher passiert mit Gurkenfolien, mit Kunststoffschalen für Tomaten und Erdbeeren oder mit Getränkekartons, dann sieht es längst nicht mehr so gut aus. China hat kürzlich den Import von Plastikmüll weitgehend beendet und das hat die Suche nach Alternativen zur Verpackungsflut bei uns enorm beflügelt. Auch in Rheinland-Pfalz, im Mainzer Umweltministerium, gab es gestern Abend eine Veranstaltung zum Thema alternative Verpackungen. Anke Petermann war für uns dort und vorher im Lebensmittelladen.
Unlängst war die Mainzer Umweltpädagogin Marion Ude auf dem Markt an einem Stand,
wo Leute Oliven sich gekauft haben. Das habe ich dann auch das erste Mal gesehen, die dann ihre eigenen Gefäße mitgebracht haben und Gläser mitgebracht haben. Und dann habe ich da gefragt, die beiden, die Oliven verkaufen. Und haben gesagt, wir müssen nur wie bei dem Becher im Prinzip auch aufpassen, dass wir nicht irgendwie Kontakt haben zu dem Gefäß. Aber die können das oben hinstellen, ich fülle meine Oliven rein und damit ist es gut. Fand ich eine super Sache. Also, dass sie auch mitmachen, da müssen halt beide Seiten. Die einen, die dran denken, weil das ist ja schon, dann habe ich ja immer die ganze Tasche voll mit Gefäßen. Das muss ich mir halt schon gut überlegen, wie ich das mache.
Einkaufszettel war gestern. Heute notiert der umweltbewusste Verbraucher, welche Gefäße er zum Shoppen mitnimmt. Das Glas für die Oliven vom Markt. Für den Supermarkt aber kein Glas, sondern ein Plastikgefäß. Das darf man inzwischen in manchen Läden auf einem Tablett auf den Tresen stellen und mit Fleisch und Wurst füllen lassen. In vielen Bäckereien dagegen, das kritisiert eine Mainzer Chemielehrerin, werden Kuchenstücke seit ein paar Jahren einzeln verpackt, und zwar in weiche Plastikfolien. Die Gymnasiallehrerin beschwerte sich mehrfach beim Bäckereibetreiber über die anschmiegsame Tortenverpackung mit den potenziell krebserregenden Bestandteilen, vergeblich.
Inzwischen mache ich es als Kunde so, dass ich mir die Plastikfolie von den Kuchenstückchen wieder abwickeln lasse. Die Verkäuferinnen schauen immer erst ganz ungläubig, wickelt es dann aber ab auf Nachfrage. Und ich denke, wenn das mehrere Leute machen würden, würde sich das ad absurdum führen.
Statt durch Plastikstrohhalme lassen sich Cocktails auch durch Glas, Metall oder ganz ohne Röhrchen schlürfen, meinen drei Studenten. Der 22-jährige René Herrmann fürchtet das EU-Verbot für Plastikhalme nicht.
Wenn die nächste Generation oder die übernächste Generation es einfach nicht mehr kennt, dann vermisst es auch niemand. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Dingen so. Also ich finde schon, dass es da mehr Verbote geben müsste.
Die ersten Supermärkte bieten jetzt auch Pilze und Cocktailtomaten lose an. Verbraucher können wiederverwendbare Netze dafür kaufen. Mitgebrachte Behältnisse haben Konjunktur unter Umweltbewussten, denn viele ahnen, dass es nicht reicht, in der Verpackungsflut nur die Materialien auszutauschen und auch nicht auf die Effekte des Verpackungsgesetzes vom Jahresanfang zu warten. Denn das, Susina Leipold, Juniorprofessorin für Kreislaufwirtschaft an der Uni Freiburg, leistet möglicherweise nicht das Erwartete, nämlich die Recyclingquoten zu erhöhen.
Ein Grund ist, dass sich andeutet, also ich muss sagen, die Ergebnisse sind noch vorläufig, aber es sich andeutet, dass gerade die Erhöhung der Rezyklate im Bereich der Kunststoffe so ganz einfach ist, weil die notwendige Infrastruktur in Deutschland im Moment in dem Umfang nicht existiert und auch so eine Kostenfrage ist letztendlich, also dass rezykliertes Plastik weniger nachgefragt wird, weil der Preis im Vergleich zu Rohplastik aus Erdöl kaum geringer ist und es auch Bedenken bei Industriellen und Endkunden gibt, dass die Qualität nicht dem entspricht, was das Originalprodukt leistet.
Klare Reduktionsziele für Plastikmüll vorzugeben, fordern die Grünen. Wie viele ihrer Parteifreunde, so hätte sich auch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken ein weitergehendes Wertstoffgesetz statt des Verpackungsgesetzes gewünscht.
Also das Mindeste wäre ja, dass man nicht nur Verpackungen in eine Tonne wirft oder in einen gelben Sack, sondern zumindest alle Kunststoffe dort hineingehören. Also solche Regelungen wollen wir weiter voranbringen. Tatsächlich ist es ja ein bisschen absurd und für die Verbraucher und Verbraucherinnen wirklich nicht einsehbar, dass man die Verpackung aus Plastik da hineinwirft, aber eben das Badeentchen nicht. Bisher haben wir da keine vernünftige Regelung getroffen in Deutschland.
Soweit Ulrike Höfken, die Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, zum Schluss des Beitrags von Anke Petermann. So eine Bahnschwelle muss richtig was aushalten können. Jahrzehntelang rattern Züge über die Gleise. Mit einem ölhaltigen Anstrich halten die Schwellen eine gefühlte Ewigkeit. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, werden sie manchmal recycelt. Etwa als Begrenzung für Beete und Wege. So in einem Garten in der Nähe von Darmstadt. Doch dann interessierten sich Polizei und Staatsanwaltschaft für die Schwellen. Warum, das sagt Ihnen Ludger Fittkau.
Judith Pfau in der Gemeinde Roßdorf, ein paar Kilometer östlich von Darmstadt, war ziemlich überrascht, als eines Morgens die Polizei vor ihrer Haustüre stand.
Also morgens um 7 Uhr klingelte es. Polizeihausdurchsuchung. Ich habe erst mal gelacht und dachte, Guido Kanz mit der versteckten Kamera steht da. Nein, sie haben dieser Gartenanlage, wie wir sie hier sehen, zu Abfall erklärt.
Es geht um alte, einst mit teerölhaltigen Holzschutzmitteln behandelte Bahnschwellen. Seit Jahrzehnten also Beetbegrenzungen in der Gartenanlage von Judith Pfau verbaut. Das Teeröl, mit dem die Bahnschwellen einst imprägniert wurden, ist giftig. Es kann zum Beispiel bei direkter Sonneneinstrahlung aus dem Holz herausschwitzen und kann krebserzeugend wirkende aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten. Die Schwellen der Gartenanlage könnten solche Stoffe über Jahrzehnte in geringen Mengen an die Umwelt abgegeben haben. Deshalb der Polizeieinsatz bei Judith Pfau.
Dann sagten sie, ist seit 1979 Sondermüll, sei illegal, hätte niemals eingebaut werden dürfen. Und dann haben sie an 14 Stellen Stücke rausgehauen mit der Axt und haben gesagt, das ist eine Probenentnahme, das müssen wir jetzt einschicken. Sie werden die ganze Gartenanlage entsorgen müssen. Danach wird noch der Boden untersucht, ob nicht ins Grundwasser noch Schadstoffe gekommen sind.
Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat nach der Hausdurchsuchung bei Judith Pfau tatsächlich die Proben aus den Bahnschwellen an einen Gutachter weitergegeben. Oberstaatsanwalt Robert Hartmann ist der Sprecher der Ermittlungsbehörde.
Das Gutachten, das uns vorliegt, weist diese giftigen Stoffe nach und es besteht auch im konkreten Fall eben die Gefahr der Gesundheitsgefährdung für Personen und für die Natur. Daher sehen wir eben den Straftatbestand als erfüllt an.
Doch Judith Pfau wehrt sich gegen den Vorwurf, eine Straftäterin zu sein. Sie argumentiert dabei, wie die Staatsanwaltschaft, mit der sogenannten REACH-Verordnung, dem für den Umgang mit Teerölen maßgeblichen EU-Recht. Die Gartenbesitzerin interpretiert diese Verordnung anders als die Darmstädter Staatsanwaltschaft. Entsorgt werden müssen nach ihrer Auffassung alte Bahnschwellen nur dann, wenn in Gärten die Gefahr eines häufigen Hautkontakts mit den krebserregenden Stoffen im Teeröl bestehe. In dieser Rechtsauffassung wird Judith Pfau auch vom hessischen Umweltministerium unterstützt, das gegenüber dem Deutschlandfunk auf Anfrage wie folgt schriftlich Stellung nimmt.
Wiederverwendete Bahnschwellen fallen in den Bereich des Chemikalienrechts. Hier ist die REACH-Verordnung einschlägig. Diese enthält für imprägnierte Bahnschwellen ein Verbot, von dem es verschiedene Ausnahmen gibt. So ist vereinfacht gesagt beispielsweise die Wiederverwendung von Bahnschwellen selbst in Gärten zulässig, wenn kein regelmäßiger Hautkontakt zu befürchten ist und ausgeschlossen werden kann, dass Schadstoffe von Pflanzen aufgenommen werden können.
Regelmäßigen Hautkontakt mit dem Teeröl ihrer alten Bahnschwellen vermeidet Judith Pfau schon seit Jahrzehnten, betont sie. Die Bahnschwellen dienen zwar seit nunmehr 40 Jahren als Umrandung für ihre Gemüsebeete, sagt die 55-Jährige. Doch Schadstoffe aus den Bahnschwellen seien nie von den Pflanzen aufgenommen worden, argumentiert sie.
Also das ist alles Nutzgarten und wir ernähren uns seit 40 Jahren daraus. Meine Eltern wurden über 80 und ich erfreue mich auch guter Gesundheit.
Die Darmstädter Staatsanwaltschaft sieht jedoch weiterhin ein Gefährdungspotenzial durch die Bahnschwellen. Doch sie versucht nun, im Rechtsstreit mit Judith Pfau einen Kompromiss zu finden. Oberstaatsanwalt Robert Hartmann.
Wir gehen da natürlich mit dem erforderlichen Fingerspitzengefühl dran an den Fall und wir haben der Dame auch angeboten, dass das Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt werden kann, wenn dieses Holz fachgerecht entsorgt wird und dann könnten wir das Verfahren auch einstellen, wenn das gemacht wird. Die Dame hat jetzt die Möglichkeit, dem zuzustimmen. Und wenn das gemacht würde, würde das Verfahren dann auch eingestellt werden.
Fachgerecht entsorgt. Das heißt im Falle der Bahnschwellen von Judith Pfau Abtransport durch einen gewerblichen Müllentsorger zu einer Spezialverbrennungsanlage in Mannheim. Die Kosten, ca. 115 Euro pro Tonne, hätte dann die Gartenbesitzerin zu tragen. Judith Pfau müsste in diesem Fall mit mehreren hundert Euro Entsorgungskosten rechnen.
Über einen Streit um giftige Bahnschwellen war das ein Beitrag von Ludger Fittkau. Wenn Naturschützer sich um Naturschutzgebiete kümmern, dann finden sie in Baden-Württemberg bei der grün-schwarzen Landesregierung bereitwillig Unterstützung, sollte man meinen. Doch zumindest gilt das nicht immer. Der Naturschutzbund NABU will wissen, welche Folgen der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft für die dortigen Naturschutzgebiete hat, also für Regionen, in denen ihr Einsatz verboten ist. Doch die Landesregierung verweigert die Auskunft und das so hartnäckig, dass die Naturschützer dagegen klagen. Zur Stunde erläutern sie in Stuttgart vor der Presse ihre Position. Thomas Wagner in Stuttgart, warum schweigt die Landesverwaltung zu den Fragen der Naturschützer?
Naja, dazu muss man jetzt hier sich ein bisschen die Struktur anschauen. Baden-Württemberg ist zwar grün-schwarz geführt und es gibt einen grünen Ministerpräsidenten, einen grünen Umweltminister, aber es gibt eben einen Minister für Landwirtschaft und der stammt von der CDU und der stellt sich auf den Standpunkt, dass er diese Pestiziddaten zunächst einmal nicht veröffentlichen darf, sagt er. Zum einen führt er dort bundesrechtliche Regelungen an, die eine Herausgabe verbieten. Auf der anderen Seite aber heißt es dann auch, dass damit zum Beispiel die Belange von Landwirten, die in diesen Naturschutzgebieten ja durchaus bewirtschaften, dass dort private Daten einfach nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen so einfach nach draußen gegeben werden. Und zum Dritten sei man ja durchaus transparent, aber dazu reiche das bisherige Informationsangebot durchaus aus.
Die Landesregierung hat ja dann eigentlich ein offenes Ohr für den Naturschutz, aber dieses Mal ist das dann anders.
Der Ministerpräsident, der Grüne und das Umweltministerium, die halten sich zurück und wie gesagt, für die Zuständigkeit für die Herausgabe dieser Pestiziddaten, die liegt eben beim CDU-geführten Forst- und Landwirtschaftsministerium und da heißt es, nein, die Daten, die werden eben nicht veröffentlicht. Aber ein politischer Streitpunkt ist das bislang, möchte ich sagen, noch nicht.
Was sagt denn die Landesverwaltung selbst zu der angekündigten Klage und um was für Daten geht es?
Naja, zunächst einmal muss man sagen, die Klage hat für den NABU sehr essentielle Bedeutung. Also es gibt eine Pestizidresolution und der NABU Baden-Württemberg möchte bis 2025 die Ausbringung der Pestizide halbieren. Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel und dazu braucht man eben diese Daten, sagt Johannes Enzel, der Vorsitzende des NABU.
Also zum einen ist es ja so, dass es klar erwiesen ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Pestizideinsatz und Insektensterben. Wir wissen nicht, wie stark der Zusammenhang ist, aber dafür brauchen wir Daten, um das rauszufinden. Zum anderen finde ich es eigentlich schon schlimm genug, dass in Naturschutzgebieten überhaupt Pestizide eingesetzt werden dürfen. Denn man sollte ja meinen, dass Naturschutzgebiete für den Schutz der Natur da sind und nicht als Absatzmarkt für Bayer und Monsanto dienen sollten.
Ja, aber das ist bisher politisch noch nicht durchsetzbar, dass zum Beispiel in Naturschutzgebieten überhaupt gar nicht bewirtschaftet wird. Denn wie gesagt, da gibt es eben auch viele Flächen, die von Bauern ganz privat schon seit alters her sozusagen beackert werden. Und das ist sehr, sehr schwierig, die aus dieser Nutzung herauszubekommen und die Nutzungseinschränkungen dort auch gesetzlich zu verankern. Und das ist das Hauptargument natürlich auch des CDU-geführten Landwirtschaftsministeriums, dass man sagt, dass dort eigentlich keine weiteren Einschränkungen denkbar sind. Und entsprechend muss man sagen, argumentieren natürlich auch die Bauernverbände, die eine Wahnsinnsangst haben, dass es hier weitere Einschränkungen gibt und die dort offenbar politisch gut vorgebaut haben. Und das möchte diesen politisch guten Vorbau, den möchte der NABU jetzt sozusagen rechtlich knacken. Übrigens ist er da nicht alleine, sondern es gibt eine entsprechende Klage auch der Landeswasserverwaltung Baden-Württemberg, die ebenfalls auf Herausgabe dieser Pestiziddaten klagt. Und das ist ja nun eine Organisation, die zunächst mal parteipolitisch ziemlich unverdächtig ist.
Können Sie denn schon was zu den Erfolgsaussichten sagen?
Naja, also es wurde gerade in der Pressekonferenz gesagt, das Ganze hat Präzedenzcharakter. Es gibt aus anderen Bundesländern eigentlich keinen vergleichbaren Fall. Und vor Gericht, auf hoher See und ich möchte da hinzufügen, in Naturschutzgebieten mit Pestizideintrag, da weiß man nie so genau, was rauskommt, ob die Argumentation der Landesverwaltung, dass da eben die privaten Interessen und datenschutzrechtliche Gründe Vorrecht haben, ob die jetzt zieht vor Gericht oder nicht, oder ob die NABU-Argumentation, die sich übrigens auf das Bundesumweltinformationsgesetz bezieht, ob die letztendlich vor Gericht stärker wiegt. Das muss man abwarten. Ein Gerichtstermin an sich ist noch nicht vereinbart. Es sind übrigens 4 Prozesse gegen 4 Regierungspräsidien formal. Also das kann eine ganze Weile dauern.
Thomas Wagner war das aus Stuttgart. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
So ein Monopol ist für den Anbieter eine feine Sache. Bei der Preisbildung hat man nahezu freie Hand. Nur wenn man das Monopol allzu dreist ausnutzt, dann kann die Sache vielleicht schiefgehen. Die Post hat zwar seit langem Konkurrenz, aber meist nur in der Theorie, vor allem für private Kunden. Wer kleine Warenlieferungen, etwa Geschenke, in die weite Welt verschicken will, hat jetzt die Erfahrung machen müssen, dass die Post die Sache sehr viel teurer gemacht hat. Über Hintergründe und Reaktionsmöglichkeiten der Verbrauchertipp von Katja Scherer.
Einen Brief mit Kartenspielen oder Buntstiften in Länder wie Honduras zu versenden, das kostete bis Ende vergangenen Jahres per Großbrief International noch 3,70 Euro. Inzwischen müssen Postkunden dafür mindestens 16 Euro bezahlen, eine Steigerung von rund 400%. Ivona Husemann, die bei der Verbraucherzentrale NRW das Portal Postärger betreut, bekommt daher immer wieder E-Mails von erzürnten Postkunden.
Da war tatsächlich einer der Schwerpunkte Verbraucher, die kleine Geschenke verschicken wollen, weltweit, an ihre Patenkinder zum Beispiel.
Grund für den Ärger ist eine Änderung in den Versandbedingungen der Deutschen Post. Seit Anfang des Jahres dürfen Verbraucher in internationalen Briefsendungen keine Waren mehr verschicken, nur noch Dokumente. Wer sich nicht daran halte, laufe Gefahr, dass sein Brief nicht weiter befördert werde, sagt Husemann. Gleichzeitig mit dieser Neuerung hat die Post zwar auch ein neues Produkt, den sogenannten Warenbrief International, eingeführt, der wiederum nur für Waren gedacht ist. Marken für diese Warensendungen dürfen aber nur Geschäftskunden ausdrucken, nicht Privatkunden. Und Husemann rät Verbrauchern davon ab, dieses Verbot zu umgehen.
Zum einen wäre es ja so, dass man eben schon bei dieser Vertragsanbahnung falsche Angaben macht, was nicht wirklich ratsam ist. Und zum anderen kann das auch tatsächlich steuerrechtliche Konsequenzen haben.
Geschäftskunden, die den Warenbrief international nutzen wollen, müssen mindestens 5 Sendungen pro Quartal auf diese Weise verschicken. Warum die neuen Versandregeln eingeführt wurden, dazu will sich die Deutsche Post nicht äußern. Auf ihrer Internetseite beruft sie sich auf neue Regeln des Weltpostvereins. Die gebe es zwar tatsächlich, sagt Verbraucherschützerin Ivona Husemann, allerdings schreibe der Weltpostverein lediglich vor, Waren und Briefe künftig getrennt zu versenden. Theoretisch hätte die Deutsche Post, also auch Privatkunden, nun reine Warensendungen anbieten können. Warum sich die Deutsche Post dagegen entschieden hat, darüber kann auch Husemann nur spekulieren.
Sie bietet ja aber diese Warensendung weiterhin gewerblich an und auch auf einer relativ niedrigen Schwelle bei 5 Sendungen pro Quartal. Das scheint also nicht rein preisgesteuert zu sein.
Die Bundesnetzagentur hat sich bereits eingeschaltet und die Änderung bei der Deutschen Post geprüft. Man habe aber wenig Handhabe, dagegen vorzugehen, sagt Sprecherin Ulrike Patz.
Weil eben das gesetzliche Mindestangebot an Postdienstleistungen auch nach dieser Produktänderung verfügbar ist.
Und über dieses gesetzliche Mindestangebot hinaus sei die Deutsche Post frei darin, wie sie ihre Produkte und Preise gestalte. Patz Fazit?
Das ist ein Ärgernis, aber es ist eigentlich nicht ungesetzlich, was die Post macht.
Immerhin, weil es an der Änderung so viel Kritik gab, hat die Post inzwischen freiwillig nachgebessert. Seit März können Privatkunden nun zumindest EU-weit die Warenpost nutzen, wenn auch ohne Sendungsverfolgung. Dafür müssen sie ebenfalls mindestens 5 Sendungen pro Quartal verschicken. Verbrauchern, die ins internationale Ausland versenden wollen, bleibt dagegen aktuell nichts anderes übrig, als auf den Paketversand umzusteigen, zu dann deutlich höheren Preisen ab 16 Euro. Verbraucherschützerin Husemann empfiehlt, verschiedene Anbieter zu vergleichen.
Wie ist die Leistung, wie ist die Laufzeit, wie ist die Versicherung? Denn auch das spielt ja neben dem Preis eine große Rolle, ob das ein geeignetes Produkt ist.
Ob die Post auch beim internationalen Briefversand noch einmal nachbessert? Zumindest sei man noch in, Zitat, internen Diskussionen zum Thema, heißt es dort.
Der Verbrauchertipp von Katja Scherer. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Informationen am Mittag mit Tobias Armbrüster am Mikrofon. Und da geht es vor allem um den Gipfel der EU und um den Brexit.